Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Positive Arbeitswelten. Der Podcast zu den Themen Employer Branding, Recruiting, Mitarbeiterbindung und Empowerment. Für eine bessere Arbeitswelt für Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon am Ende beide Seiten profitieren. Heute mit dem Thema, warum ist ein Employer Branding Projekt eigentlich immer auch ein Change Projekt? Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, HR-Expertin, Coach und Trainerin und meine persönliche Mission ist es, die Arbeitswelt zu verändern. Also legen wir los. Machen wir die Arbeitswelt gemeinsam ein bisschen besser. Ja, herzlich willkommen, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist und ich möchte heute gerne mal das Thema aufnehmen, warum denn Employer Branding Projekte auch immer oder häufig Change Projekte sind. Das habe ich ja jetzt schon in den vorherigen Folgen immer wieder auch fallen gelassen und angerissen. Und ich finde, das ist es wert, dort so auch eine eigene Folge zu machen, weil mir das ein ganz, ganz großes Herzensthema ist, eine große Herzensangelegenheit. Dass es nicht darum geht, eine Marke zu verkaufen, eben so das Außen zu betrachten, was viele im ersten Schritt als erstes im Blick haben oder als erstes im Kopf haben, wenn sie an Employer Branding denken, nämlich an etwas, ich möchte etwas verkaufen, ich möchte irgendwo wahrgenommen werden. Ja, das Außen ist auf jeden Fall wichtig, klar. Dafür machen wir das Ganze, um natürlich draußen am Markt gesehen zu werden, um als Arbeitgeber überhaupt bekannt zu werden, wahrgenommen zu werden und damit dann natürlich richtig gute Bewerber auch anzuziehen und auch vor allem die passenden Bewerber anzuziehen. Aber ich finde auch den Blick nach innen extrem wichtig. Und da, ja, möchte ich euch gerne nochmal so, ja, und ich möchte euch da gerne mitnehmen, so in meine persönlichen Erfahrungen und Einblick geben, so in meine persönliche Mission. Es ist ja auch in meinem Intro, sage ich es immer wieder, dass meine Mission darin besteht, die Arbeitswelt besser zu machen. Und ja, woher kommt das eigentlich, dieser Antrieb? Und warum möchte ich etwas verändern in der Arbeitswelt? Liegt einfach darin, dass ich jetzt seit 15 Jahren bald in der Personalwelt unterwegs bin, gestartet damals bei Otto als Werkstudentin, habe viele Gespräche mit zukünftigen Mitarbeitern geführt, aber eben auch mit vielen Fachbereichsbetreuern oder mit vielen Fachbereichsvertretern. Und dort war immer wieder schon damals gleicher Tenor. Also wo ich gemerkt habe, dass Leute sich nicht mitgenommen gefühlt haben, nicht abgeholt gefühlt haben, dass die Kommunikation hinkte. Damals gab es auch Change-Projekte, die dort durchgeführt wurden und die Leute haben gar nicht verstanden, warum eigentlich. Oder eben auch diese Change-Müdigkeit, die dort immer wieder auch durchkam, dieses, ach, jetzt ist es irgendwie der fünfte Change, alles klar, sitzen wir aus und dann ändert sich am Ende vielleicht doch sowieso nichts. Ich glaube, Otto ist da ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, dass die schon sehr, sehr viel richtig machen und sehr viel echt gut machen, wurden da ja auch ausgezeichnet schon vielfach für ihre Arbeitsplatzgestaltung zum Beispiel. Aber selbst da, bei den Profis, die wirklich eigene Abteilung dafür haben, habe ich dann eben mitbekommen, so im Flurfunk, hakte es dann doch manchmal da an der einen oder anderen Stelle. Oder eben auch aus meiner Erfahrung in Festanstellung als HR- und Recruiting-Managerin oder eben auch ganz klar in meiner Selbstständigkeit, wo ich ja unterwegs bin als externe Recruiterin, Trainerin, Beraterin, wo ich immer wieder wahrnehme, dass es doch auch immer wieder die gleichen Punkte sind. Natürlich immer auch mit anderen Vorzeichen, ein bisschen abhängig auch von der Branche, auch von dem Budget, das da zur Verfügung steht, dass ja Leute aus dem sozialen Bereich über ganz andere Dinge klagen als Mitarbeiter in IT-Großunternehmen, wo auch mal so eine Firmenveranstaltung durchaus den Wert eines Kleinwagens haben kann. Am Ende sind es dann doch immer wieder ähnliche Punkte, die Leute stören. Die sagen, ja, eigentlich finde ich das Unternehmen schon ganz gut und ich finde auch die Produkte, die wir hier entwickeln, ganz toll und stehe auch dahinter und sehe da irgendwie auch einen Sinn darin, das hier zu tun. Ja, am Ende ging es immer um Themen wie Führung. Es heißt nicht umsonst, dass Menschen nicht das Unternehmen verlassen, sondern ihre Führungskraft, weil man sich nicht gesehen fühlt zum Beispiel oder zu sehr kontrolliert oder die Führungskraft ist nicht greifbar oder ist vielleicht, wird auch als nicht fair wahrgenommen. dass Teammitglieder bevorzugt werden, andere das Gefühl haben, sie bekommen keine Förderung oder nur die langweiligen Aufgaben übertragen, werden drangsaliert. Da gibt es ja verschiedenste Dinge. Oder auch jetzt Klassiker während der Pandemie, dass sie so das Gefühl hatten, sie haben den Draht zu ihrer Führungskraft verloren, dadurch, dass alle im Homeoffice saßen. Und es ist ja jetzt momentan auch eher fast schon üblich, also zumindest im kaufmännischen Bereich, in typischen Büroberufen, dass dort ein Großteil der Mitarbeitenden auch regelmäßig im Homeoffice arbeitet und da dann auch so das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen ein Satellit sind, die jetzt alleine dort sitzen, vor sich hinarbeiten und vielleicht mal einmal die Woche ein Teammeeting haben oder ein One-on-One mit der Führungskraft, aber ansonsten eben alleine in ihrem Arbeitszimmer sitzen und vor sich hinarbeiten. Und dann ist es am Ende fast egal, ob dort Arbeitgeber A oder B auf der Gehaltsabrechnung steht. So, das heißt, da sind natürlich dann auch die Wechselhürden deutlich niedriger, wenn keine persönliche Bindung mehr an die Führungskraft besteht. Also die Führungskraft hat eine ganz, ganz wichtige Schlüsselfunktion in der Bindung ihrer Mitarbeiter an das Unternehmen und auch an das Team und an die Aufgabe und am Ende auch an die Führungskraft selber. Dann auch so Themen wie Kommunikation. Immer wieder beliebtes Thema, dass die Leute sagen, ach, was die da oben machen, weiß ich gar nicht, verstehe ich gar nicht, wieso wird denn das jetzt so und so gemacht, welche Entscheidung wurde überhaupt getroffen, welchen Sinn verfolgen wir damit, also so das große Warum wird nicht klar. Dann kommen dort vielleicht mal Statements auf Firmenveranstaltungen oder im Intranet oder wo auch immer. Aber die Leute verstehen es gar nicht. Also weil es dann so verklausuliert alles geschrieben wird, sodass da auch ja niemand irgendwo das Ganze kritisieren kann. Aber am Ende gehen die Leute raus und sagen, ja, verkauft ihr uns eigentlich für dumm? Wir merken doch, dass hier irgendwas nicht stimmt. Oder wir merken doch, dass ihr da eine Strategie verfolgt, dass ihr wachsen wollt oder dass ihr das Unternehmen verkleinern wollt oder dass ihr ein Unternehmen dazu kaufen wollt oder ja, was auch immer da das Thema ist, die Menschen spüren Veränderungen. Und wenn das dann nicht kommuniziert wird, sondern wenn dann im schlimmsten Fall der Flurfunk die Kontrolle und das Ruder übernimmt, dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, diese Gerüchteküche dort wieder einzufangen. Also dort eben die Empfehlung, wirklich klar zu kommunizieren und so dieses Vakuum, diesen luftleeren Raum, der eben durch Gerüchte, Mutmaßungen gefüllt wird, aktiv, proaktiv zu steuern, weil die Menschen reden. Das kann man gar nicht verhindern. Man trifft sich in der Kaffeeküche, man sagt, irgendwie komisch, die Stimmung hat sich verändert. Ja, finde ich auch, weiß ich auch nicht, woran das liegt. Und sowas eben wirklich aktiv aufzunehmen und durch eine gezielte Kommunikation zu lenken, kann man sehr viel Frustration verhindern, eindämmen und eben auch ins Positive umlenken, im Sinne von, dass die Mitarbeiter merken, oh, hey Mensch, die packen hier den Stier wirklich bei den Hörnern, die sagen, was los ist, die reden Tacheles, reden nicht um einen heißen Brei herum, sondern ich kann darauf vertrauen, wenn die sagen, es ist alles okay, dann ist auch alles okay, weil ich eben auch weiß, wenn es nicht okay ist, dann wird es eben auch kommuniziert. Sehr, sehr wichtig. Ja, und auch das Thema, wie wird so mit Vertrauen und Verantwortung umgegangen? Inwieweit haben Mitarbeiter auch die Möglichkeit, ihr eigenes Arbeitsumfeld zu gestalten oder ihre eigenen Aufgaben zu gestalten? Oder wie wird Mikromanagement-like dort ja jeder Schritt vorgegeben? Oder eben sagt das Unternehmen und die Führungskraft so, das ist das Ziel. Wie du da hinkommst, überlasse ich dir. Wenn du Unterstützung brauchst, bin ich da. Oder eben wird wirklich gesagt, so, morgens um 8 machst du das und um 9 machst du das und um 10 machst du das. Also wie viel Freiraum hat man auch tatsächlich dann dort zu arbeiten und wie viel Verantwortung wird jemandem auch übertragen, was natürlich auch wiederum mit viel Vertrauen dann auch einhergeht. Denn wenn ich Vertrauen habe, dass der Mitarbeiter in meinem Sinne das alles macht, dann kann ich entsprechend auch loslassen. Und der Mitarbeiter wird dann auch wiederum daran wachsen. Und das Vertrauen geht natürlich in beide Richtungen. Einerseits eben, dass der Mitarbeiter im besten Sinne arbeitet, mit bestem Wissen und Gewissen. Aber eben auch gleichzeitig, dass der Mitarbeiter das Vertrauen hat, dass er auch Unterstützung bekommt. also dass er auch Feedback bekommt und dass ihm bei einem Fehler nicht der Kopf abgerissen wird, sondern dass es natürlich dass da keiner begeistert ist, aber dass man dann eben gemeinsam schaut, woran lag es denn, dass es schief gegangen ist und wie können denn auch diese Fehler zukünftig vermieden werden können. Also das auch wirklich proaktiv wieder aufzunehmen und da zum Beispiel auch Formate zu machen, die den Austausch über Fehler fördern. Also eine Fehlerkultur zu etablieren, in der Fehler nicht unter den Tisch gekehrt werden oder unter den Teppich gekehrt werden, so heißt es, sondern wo wirklich ganz proaktiv damit umgegangen wird und andere damit dann einmal die Ängste genommen werden, selber Fehler zu machen und ein Raum bereitet wird, um aus den Fehlern anderer zu lernen. Sowas wie Fuck-Up-Nights zum Beispiel sind im amerikanischen Umfeld sehr beliebt, wo einfach jemand an einem Abend oder mehrere Personen an einem Abend ihre Erfahrungen teilen, wo es einfach mal so richtig schief gelaufen ist. Wo man dann hinterher auch irgendwo drüber lachen kann und sagen kann, boah, das war echt nicht so prall. Aber dann vielleicht auch den anderen Kollegen davor bewahrt, dass dann auch das Gleiche passiert. Ja, warum erzähle ich das Ganze? Wie gesagt, ist es das zu verändern, weil ich immer wieder auch eben in meiner Rolle in der Festanstellung, aber eben auch als Freiberuflerin immer wieder an den Punkt komme und denke, das muss doch nicht sein. Also, weil wirklich 80-90% der Dinge, die Angestellte an ihrem Arbeitgeber kritisieren, fallen in diese Kategorien. Also es sind eigentlich immer die gleichen Themen und ich schüttel den Kopf und denke, das müsste nicht sein. Also ich glaube wirklich, dass Unternehmen da besser sein können. Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein hehres Ziel und es ist ja vielleicht auch eine gewisse Utopie zu sagen, dass die Unternehmenswelt alles schön und alles bunt und alles so Wattebällchen sein sollen. Das ist überhaupt gar nicht mein Antrieb. Weil ich glaube nicht, dass es darum geht, dass sich alle lieb haben sollen. Nein, ich glaube schon auch, dass es eine gewisse Reibung braucht und Feedback braucht und dass es eben nicht die bunte Wolkenwelt sein sollte, aber eben einen schönen Rahmen bieten, wo sich Mitarbeiter auch wohlfühlen, wo sie auch wachsen können, wo sie nicht morgens mit Angst ins Unternehmen gehen, sondern irgendwie sagen, hey, ich freue mich drauf und eben auch bereit sind, jeden Tag das Beste zu geben. Und zwar nicht nur, um dafür dann am Ende bezahlt zu werden, sondern weil sie einfach so sehr davon überzeugt sind, dass das ein tolles Unternehmen ist, dass ihre Arbeit wertvoll ist und dass sie einen Sinn, einen Beitrag leisten. Das ist ja für viele wirklich ein ganz, ganz großer Antreiber, das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Und ich glaube, wenn man es nicht schafft, die Mitarbeiter dort abzuholen, ist einfach die Gefahr sehr groß, dass die Leute im ersten Schritt innerlich kündigen, Dienst nach Vorschrift machen oder dann eben auch wirklich im nächsten Schritt tatsächlich kündigen. Sei es, weil sie sich aktiv selber umgucken, das sind dann die, die ganz frustriert sind und unbedingt weg möchten oder eben auch latent abwerbebereit sind und nach einem schlechten Tag, wo ihre Idee wieder nicht gehört wurde oder wo sie wieder nicht mit Respekt behandelt wurden, dann wenn dort dann wieder eine Anfrage von einem Personalberater oder einem Headhunter kommt, dann sagt, hey, ja, ich höre mir das mal an. Das klingt doch alles mal ganz spannend und Hauptsache, ich komme hier raus aus dem Laden. Und ja, ich war am Anfang meiner Selbstständigkeit sehr in der Findungsphase. Was ist eigentlich so mein Thema? Was ist mir wichtig? Und eben genau dieses Kulturthema ist mir unglaublich wichtig, weil ich glaube, dass das wirklich eine Stellschraube ist, die nicht mal viel kosten muss. Man muss da keine großen Events starten mit 5-Gänge-Menü und Ausflügen 3 Tage nach Mallorca oder wie auch immer. Das ist nett, klar. Ich glaube, da sagt keiner, ach, das finde ich jetzt total doof, dass wir das machen. Aber ich glaube, es sind wirklich schon die kleinen Dinge, die am Ende den Unterschied machen. Das sind die kleinen Dinge wie werde ich hier behandelt? Werde ich mit Respekt behandelt? Habe ich das Gefühl, ich kann meine Meinung sagen? Habe ich das Gefühl, ich werde gehört? Ist es auch sinnvoll, was ich tue? Oder arbeite ich eigentlich sowieso für die Schublade, weil es am Ende keiner sehen oder keiner hören möchte? Es ist genau diese Stellschraube, die darüber entscheidet, ja, dass die Leute abends mit einem guten Gefühl nach Hause gehen und am Sonntagabend nicht mit Bauchschmerzen beim Tatort sitzen und denken, boah, morgen muss ich wieder dahin und eigentlich gehe ich lieber zum Zahnarzt als dort ins Büro, sondern dass sie sagen, ja, entweder es ist okay. Auch das ist in Ordnung, wenn jemand sagt, ja, ich bin zufrieden, so wie es ist und ich arbeite da gerne oder eben wirklich auch begeistert und sagen, großartig, toll, dass ich da arbeiten kann. Ja, und mein Antrieb ist es, genau dorthin zu kommen, dass einfach viele Unternehmen sich bewusst werden darüber, dass es wichtig ist, wie ihre Mitarbeiter sich fühlen, ob sie sich wohlfühlen. Ja, aber beim Wohlfühlen sind wir dann bei den bunten Wattebällchen und darum geht es mir nicht, also, sondern am Ende bin ich Wirtschaftspsychologin, das heißt, ich habe auch das Wirtschaft im Titel. Ja, und das Ganze soll nicht nur so eine Feel-Good-Veranstaltung sein, sondern auch am Ende zu etwas führen. Nämlich das Unternehmen soll selber auch etwas davon haben. Und da bin ich irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, dass es ja genau um das Employer Branding geht. Also wie werde ich als Unternehmen wahrgenommen? Wie positioniere ich mich am Markt, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, um am Ende eben mehr Einstellungen zu haben, bessere Bewerber zu haben, um eine geringere Fluktuation zu haben, um weniger Krankentage zu haben, um eine längere Verweildauer zu haben. Also wirklich ganz handfeste, solide Kennzahlen, die messbar sind, die betriebswirtschaftlich sind. Weil wenn wir dort im Managementbereich sind, geht es um Kennzahlen. Am Ende geht es um Budget, Umsätze und eben Kennzahlen, messbare Kennzahlen, die tatsächlich für die Gesundheit des Unternehmens dann auch stehen. Und das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig. Also, dass wir nicht nur über das, ach, wie geht's dir denn und was können wir tun, damit es dir besser geht und händchenhaltend geht, sondern eben auch wirklich ganz klar betriebswirtschaftlich gucken, was hat denn das Unternehmen davon, wenn es den Leuten gut geht, wenn die gerne zur Arbeit gehen. Und ich glaube, da ist tatsächlich dann eben die Überschrift Employer Branding, weil wenn es den Leuten gut geht, bin ich auch ein attraktiver Arbeitgeber nach innen und auch nach außen. Und da kommen wir jetzt zu der Eingangsfrage, warum ist ein Employer Branding Projekt eigentlich immer auch ein Change Projekt? Denn im besten Fall ist es so, dass die Analysephase auch sehr intensiv nach innen schaut. Eben schaut dort, was läuft richtig gut, was können wir richtig gut vermarkten, wofür steht unsere Brand, unsere Arbeitgebermarke? Was macht uns zu einem attraktiven Arbeitgeber? Sei es eben wirklich unsere Arbeitsbedingungen, unsere Arbeitsplatzausstattung. Das kann das schicke Büro in Alsternähe hier in Hamburg sein mit modernen Geräten, die auch vielleicht privat genutzt werden dürfen, mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio zum Beispiel mit schönen, neuen, luftigen Büroräumen, wo man viel Raum hat, um dort sich mit Kollegen auszutauschen zum Beispiel, um kreativ zu sein, um eine schöne Mittagspause gemeinsam zu machen. Das sind ja alles so Arbeitsplatzfaktoren, die wirklich auch punkten, womit man richtig punkten kann, wenn man dort solche Geschichten erzählt. Ja, oder auch Freiräume, dass man zum Beispiel den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, 10% ihrer Arbeitszeit zu nutzen für Weiterbildung oder für eigene kleine Projekte, die sie nicht direkt für den Kunden entwickeln müssen, sondern wo sie einfach mal ein bisschen rumspielen dürfen, wo sie mal ausprobieren dürfen und vielleicht nach 2 Monaten sagen, oh, puh, das war nix, das geht jetzt in die Tonne. Oder woraus sich vielleicht wieder ein ganz neuer Prototyp entwickelt, ein ganz neues Geschäftsfeld, an das man vorher überhaupt nicht gedacht hat, einfach weil man den Leuten dort den Freiraum gibt. Und ja, solche Sachen, natürlich einmal die positiven Sachen, sollten in der Analysephase herausgearbeitet werden. Auch die Geschichten, die dazu erzählt werden, damit man das einfach wirklich in eine schöne Story packen kann und darüber dann so ein Einblick ins Unternehmen bieten kann, dass Bewerber von außen sehen, hey, klasse, hier habe ich Freiraum, hier kann ich kreativ sein, hier kann ich meine Mittagspause mit meinen Kollegen verbringen, hier kann ich mich austauschen, hier werde ich gefördert. Das sind ja alles so Sachen, worauf Bewerber einfach großen, großen Wert legen und was am Ende dann eben auch überzeugt. Das ist so die positive Seite der Medaille, aber gleichzeitig eben auch die negative Medaille zu betrachten. Was ist denn vielleicht nicht so optimal in unserem Unternehmen? Läuft unsere Kommunikation? Sind wir klar in unseren Entscheidungen? Sind wir fair in unseren Rückmeldungen, unserem Feedback? Sind wir fair in unserer Karriereplanung? Also werden auch wirklich Leute nach transparenten Kriterien befördert oder ist es eher so Nasenfaktor, Bauchgefühl oder Vetternwirtschaft? Weil man sich schon lange kennt, wird man eben befördert und die fleißige Arbeitsbiene, die vielleicht nicht das Netzwerk hat, wird am Ende nicht befördert, weil sie einfach nicht so die Fürsprecher hat oder eher, um das mal genderneutral zu betrachten. Also wo gibt es denn dort auch Kritikpunkte, die von Mitarbeitern genannt werden? Und da auch eben wirklich ein sehr offenes und sensibles Ohr zu haben und das nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen, im Sinne von, ja, okay, ist halt so, war schon immer so, können wir nicht ändern, sondern auch zu sagen, puh, danke für dieses Geschenk, das ihr uns jetzt hier gerade gemacht habt, weil darüber können wir natürlich dann auch besser werden. Da können wir als Unternehmen auch an uns arbeiten, bedeutet aber eben auch gleichzeitig eine große Bereitschaft dafür, das auch zu tun, weil natürlich ist es schöner, auf die Dinge zu laufen, die gut laufen, wo man tolle Rückmeldung bekommt, aber mal so auf die wirklichen Pain Points zu gucken, wie der Name sagt, das ist schmerzhaft. Das kann halt auch richtig wehtun, sich dort auch ganz offen und ehrlich mal die Karten zu legen und zu sagen, funktionieren unsere Prozesse denn so, wie wir denken, wie sie funktionieren? Auch gerade so das Management oder auch die HR-Mitarbeiter sind häufig auch sehr weit weg von den Mitarbeitern. Da ist eine gewisse Distanz, so dass man den dem Geschäftsführer nicht unbedingt direkt sagt, was einen so stört oder was einen irgendwo behindert in der Arbeit. Vielleicht mal abends dann bei der Firmenfeier nach dem dritten Bier, dann wird die Zunge ein bisschen lockerer und am nächsten Tag denkt man, ach du meine Güte, was habe ich denn da gemacht? Wie konnte ich denn da so offen und ehrlich sprechen? Also wenn dort so eine Angst auch natürlich besteht, eine Hemmung besteht, mit den Führungsorganen zu sprechen. Und das ist ja auch total menschlich. Also dass man dort, wenn man eine Abhängigkeit hat, weil man hat, die hat man möchte seinen Arbeitsplatz behalten, man möchte weiterhin sein Gehalt bekommen, da geht man nicht hin und sagt, du Frank, was ich dir mal immer sagen wollte, die und die Sachen, das geht gar nicht hier. Macht man nicht. Sondern im Zweifelsfall, wenn man den Geschäftsführer oder den HR-Manager trifft, dann sagt man, ja nee, ist alles toll, ist chico, ich freue mich hier zu arbeiten. Und hinter vorgehaltener Hand heißt es dann, oh, schon wieder machen sie hier XY, nervt ja total. Und deshalb ist so ein Employer Branding Projekt auch immer eine Chance, eben in der Analysephase mit Befragungen, mit Interviews auch mal die Zwischentöne zu hören, also zwischen die Zeilen zu schauen, zu gucken, ist es wirklich alles Gold, was glänzt hier? Oder gibt es vielleicht doch auch irgendwo Dinge, die noch besser sein könnten und die wir noch irgendwo optimieren könnten oder auch vielleicht die schon gut sind, die wir aber bisher noch gar nicht als so wichtig wahrgenommen haben. Sowas wie eine gemeinsame Kaffeepause zum Beispiel. Das ist jetzt auch während der Corona-Zeit sehr deutlich geworden. Wenn ich mit Kollegen damals gesprochen habe, haben die meisten gesagt, ja, das, was mir am meisten fehlt, ist die gemeinsame Kaffeepause. So der Plausch an der Kaffeemaschine morgens um 9, wenn man einfach mal 5 Minuten erzählt hat, wie läuft es gerade im Projekt, was ist gerade privat los, puh, ja, Kinder sind wieder krank, Hausbau ist ein bisschen schwierig. Also einfach so dieser persönliche Kontakt, das war den Leuten extrem wichtig. Und wir haben dann zum Beispiel eine virtuelle Kaffeepause eingeführt, um so dieses Gefühl weiterhin am Leben zu erhalten. Also auch zu sagen, was ist denn schon da und was können wir noch weiter ausbauen? Und das dann eben auch tatsächlich auch aufzuarbeiten. Also nicht nur zur Kenntnis zu nehmen und zu sagen, jetzt haben wir hier 4, 5 Punkte, die kritisiert werden, die auch vielleicht von allen kritisiert werden. Und einfach abzunicken und zu sagen, ja, okay, ist so, weiter geht's. Sondern sich dann eben auch dort die Zeit zu nehmen und auch vielleicht ein gewisses Budget in die Hand zu nehmen, um das Thema aktiv anzugehen. Auch gerne mit externer Unterstützung. Durch Team-Workshops zum Beispiel, wenn man merkt, es gibt in einem bestimmten Bereich immer wieder Probleme in der Kommunikation oder in der Zusammenarbeit oder Dinge laufen einfach nicht rund, weil vielleicht Fehlinformationen auch dort kursieren. Dass sie denken, die Abteilung X arbeitet so und so und dabei arbeiten die ganz anders und die Abteilung X sitzt immer da und was machen die denn? Warum liefern die uns die Informationen jetzt so? Damit kann ich ja gar nichts anfangen. Und dann regen die sich auf und die andere Abteilung ärgert sich, dass da nicht die Rückmeldung kommt oder dass die Aufgaben nicht erledigt werden, so. Und das ist ja dann so ein Teufelskreis. Wenn einfach die Abteilungen nicht miteinander reden, dann bauen sich auch irgendwann wirkliche Gräben und so Silos auf, die dann ganz schwer zu überwinden sind. Und dann heißt es immer, ach ja, die Buchhaltung ja wieder. Oder ach ja, das Personal ja wieder. Oder die Fachabteilung XY. So, und dann hat man da Stereotype, Vorurteile, die echt schwierig sind, wieder aufzubauen. Und da ist es wirklich meine Empfehlung, lasst das nicht so schwelen, sondern nehmt das auf und arbeitet dann irgendwo damit und eben auch gerne mit einer externen Unterstützung, die das Ganze moderiert, die auch vielleicht nochmal Kreativmethoden reinbringt, um so das typische Arbeiten ein bisschen aufzulockern. Und damit steckt da eine ganz, ganz große Kraft eben in diesem Employer Branding Projekt, durch die Sicht nach innen zu schauen, was läuft denn bei uns jetzt gerade schief und wie können wir das auch verändern. Vielleicht braucht es dann auch manchmal personelle Veränderungen, wenn man sieht, an einem bestimmten Standort zum Beispiel oder in einem bestimmten Bereich in der Abteilung gibt es immer wieder Themen, dass die Leute sagen, wir werden hier nicht mit Respekt behandelt oder kommen keine Aufgaben, laufen hier irgendwie leer. So, manchmal eben ist es dann auch notwendig, schmerzhafte Schritte zu machen. Ich eben sagte so, ich bin nicht für die heile Welt und alles ist schön, alles ist bunt, sondern manchmal braucht es einfach auch die schmerzhaften, harten Schritte, um das Unternehmen insgesamt gesund zu halten. Weil wenn man dort irgendwo so eine schwelende Kraft hat, sei es eben wirklich in Form einer Person oder eines Bereichs oder auch einfach Prozesse, die nicht laufen, kann sich das eben auch am Ende aufs ganze Unternehmen ausweiten und damit dann die gesamte Stimmung dort vergiften, was einmal nach innen schwierig ist, weil dann darunter die Produktivität leidet oder der Service. Die Kunden bekommen das auch mit, ob die Leute gerade gut drauf sind oder ob die gerade total genervt sind, weil wieder 1000 Schleifen gedreht wurden, weil keine Informationen oder keine Entscheidungen kommuniziert wurden. Sowas kriegt man mit. Also man muss es gar nicht aussprechen, aber man bekommt mit, wie jemand gerade drauf ist, der am Telefon ist. Ist der gerade richtig überzeugt von einem Unternehmen oder ist der gerade richtig genervt und denkt sich so, oh, noch 3 Anrufe, dann habe ich endlich Feierabend. Bedeutet aber eben auch die Bereitschaft des Unternehmens, der Unternehmensführung und auch der Mitarbeitervertretung, wenn es so etwas gibt, also auch Personalrat, sollte natürlich dann auch involviert sein, sollte eben auch die Bereitschaft zur Veränderung haben. Ich hatte es in der letzten Folge gesagt, der obligatorische Obstkorb, der in vielen Unternehmen auf einmal auftaucht und dann heißt es, ach, wir machen doch hier viel Gutmanagement und wir machen doch Gesundheitsversorgung und tun noch was für die Unternehmen, tun noch etwas für die Mitarbeiter. Ja, netter Anfang, aber reicht eben nicht, sondern wirklicher Change ist erst dann, wenn es an die Kernpunkte geht, wenn man auch bereit ist, hinzugucken, also zum einen hinzugucken, aber auch tatsächlich etwas zu verändern. Und wenn die Mitarbeiter übergreifend sagen, wir haben hier Abteilungssilos oder wir haben die Abteilung, die wir bislang hatten, das passt nicht mehr, das bildet nicht mehr unseren Arbeitsalltag ab, auch dann mutig zu sein und auch zu sagen, okay, wie könnte es denn anders sein? Macht es Sinn, vielleicht Abteilungen aufzulösen und anders zu verteilen, dass die Leute irgendwo in der Matrix-Organisation zum Beispiel zusammenarbeiten? Oder auch Themen wie Zeitkonzepte. Inwieweit werden Zeiten gebucht? Oder eben man schafft Vertrauensarbeitszeit ein oder schafft gewisse Freizeiten, nicht im Sinne von frei, sondern eben zum Beispiel 10% der Arbeitszeit, die für andere Themen genutzt werden können, die nicht direkt in der Produktivität gemessen werden können. So, das ist erstmal ein Investment des Unternehmens, das ist klar, das kostet auch, weil in dem Moment dann 10% der Arbeitszeit dann zum Beispiel nicht in der Produktentwicklung oder im Verkauf direkte Umsatzzahlen produziert, aber eben langfristig wirklich sich auszahlt, weil die Leute motiviert sind, weil sie kreativ sind und sich dann daraus wirklich auch viele tolle neue Produkte ergeben können. Deshalb mein Appell, seid mutig, schaut hin, seid kreativ, seid offen und setzt am Ende dann eben auch die Dinge um, sondern packt das nicht einfach als Information in die Schublade im Sinne von, ah, okay, das läuft hier nicht rund, alles klar, aber ich mache weiterhin die Augen zu und durch. Muss ja irgendwie weitergehen, sondern packt da den Stier bei den Hörnern und ändert die Dinge, die die Mitarbeiter kritisieren. Denn das ist eine riesige Chance. Und gerade eben, wenn die Mitarbeiter euch so etwas rückgemeldet haben und sagen, hier, das und das läuft verkehrt, dann haben sie ja auch eine gewisse Hoffnung und Erwartungshaltung, dass sich das dann auch ändert. Und wenn sich das nicht ändert oder vielleicht sogar gar nicht kommuniziert wird, also wenn nicht rückgemeldet wird, ja, wir haben euch gehört, dann ist das extrem frustrierend und kann dann eben auch wirklich dazu führen, dass die Leute dann wirklich kündigen und sagen, so, ich hatte die Hoffnung, dass sich was ändert, ich hatte die Hoffnung, dass sich das Unternehmen in die Richtung entwickelt, die ich mir irgendwo wünsche, aber es wird ja komplett ignoriert, was ich sage. Meine Meinung ist ja überhaupt nicht wichtig, warum fragt ihr denn überhaupt, wenn es euch gar nicht interessiert? Und dann eben auch zu sehen, so, das hat überhaupt gar keine Auswirkung gehabt, dann kündigen die Leute und im schlimmsten Fall sprechen sie eben auch drüber. Das heißt, dann investiert ihr auf der einen Seite sehr viel Geld in ein tolles Marketingkonzept, in ein tolles Kommunikationskonzept, in ein Imagevideo, in ein in eine ganzseitige Werbeanzeige oder Stellenanzeige und gleichzeitig bekommt ihr 10 schlechte Bewertungen bei Kununu. Dann könnt ihr direkt das Geld, das ihr dort investiert habt, auch verbrennen. Das hat wahrscheinlich den ähnlichen Effekt, wobei das Feuer dann noch ein bisschen warm halten würde. Ja, deshalb da der Appell, ein Employer Branding Projekt ist auch sehr, sehr häufig ein Change Projekt, weil man Insights in das Unternehmen bekommt, das man so im Alltag gar nicht unbedingt bekommt, einfach weil die Distanz da ist und eine gewisse Abhängigkeit. Wenn die Leute aber das Gefühl haben, sie sind sicher, sie können ihre Meinung sagen, dann bekommt ihr auch den Finger in die Wunde gelegt, wo es vielleicht auch nicht so rund läuft und wo sich etwas verändern sollte und betrachtet das Ganze als ein Geschenk. Nicht als eine Kampfansage oder einfach nur Kritik, sondern wirklich ein Geschenk, wie ihr euch weiterentwickeln könnt, eben auch im Unternehmen und das Unternehmen einfach immer wieder besser machen könnt. Und ja, deshalb habe ich mir das Employer Branding Thema auch auf die Fahne geschrieben, weil ich glaube, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterzufriedenheit, das sind alles so sehr weiche Begriffe, das ist sehr schwammig und ich weiß, dass mich das antreibt, dass ich Mitarbeiterbindung sehr, sehr wichtig finde und eben diese ganzen Themen, die sich darunter subsumieren, wie eben Führung, Kommunikation, Vertrauen, Feedback, Weiterentwicklung, Förderung, Gesundheitsförderung und so weiter und so fort. Das sind alles eben sehr weiche Themen. Oder am Ende muss das Unternehmen wirtschaftlich handeln. Das heißt, was hat es davon? Und wenn es sich mit den Themen Mitarbeiterbindung beschäftigt, wird es auf kurz über lang eben auch besser werden in der Mitarbeitergewinnung, weil sich das rumspricht. Und weil die Leute dann im Vorstellungsgespräch merken, das ist hier wirklich ein tolles Unternehmen. Die Leute sind zufrieden, die Leute fühlen sich gebunden und so etwas wird natürlich dann auch in der Atmosphäre des Vorstellungsgespräches getragen. Also zum Abschluss mein Appell, geht in ein Employer Branding Projekt, auch mit der Gewissheit, dass es durchaus auch ein Change Projekt sein kann. Habt davor keine Angst, sondern nutzt diese Möglichkeit und positioniert euch dadurch als attraktiver Arbeitgeber am Markt.